Ja, liebe Geschwister, auch ich darf Sie euch ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst und zu der anschließenden Mahlfeier. Ich denke, es ist immer wieder auch ein Vorrecht für uns, dass wir uns hier so versammeln dürfen, dass wir sein Wort hören dürfen, dass es noch so in dieser Freiheit geschehen darf. Und wie es vorhin schon mal angeklungen ist in der Gebetsgemeinschaft, lasst uns das bitte nicht alles für selbstverständlich annehmen, sondern immer wieder dem Herrn dafür danken, dass die Zeit für uns noch so ist, wie sie sich momentan darstellt. Ja, liebe Geschwister, über die Geburt Jesu Christi und über sein öffentliches Auftreten seit seinem 30. Lebensjahr berichtet die Bibel ja sehr ausführlich. Aber wir wissen nichts über seine Kindheit, wenn es diesen Bericht über den 12-jährigen Jesus im Tempel da nicht gäbe. Und mit dem wollen wir uns heute Morgen einmal befassen. So, dieser Bericht ist uns wiedergegeben im Lukas-Evangelium, und zwar im Kapitel 2. Es sind die Verse 41 bis 51. Also Lukas 2, 41 bis 51. Und da hören wir Folgendes. Jesu Eltern zogen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem hinauf. Als Jesus 12 Jahre alt war, nahmen sie den Jungen mit und gingen wieder dorthin, wie es der Sitte entsprach. Doch als sie sich nach den Festtagen auf dem Heimweg machten, blieb Jesus in Jerusalem, ohne dass seine Eltern etwas davon wussten. Sie dachten, er sei irgendwo in der Pilgerschar. Erst nachdem sie eine Tagesreise zurückgelegt hatten, fingen sie an, unter Verwandten und Bekannten nach ihm zu suchen. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um ihn dort zu suchen. Endlich, nach 3 Tagen, fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit seiner Antworten. Seine Eltern entsetzten sich, ihn hier zu sehen. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Jesus erwiderte, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Jesus ging mit seinen Eltern hinab nach Nazareth und war ihnen untertan. Seine Mutter behielt alle diese Dinge im Gedächtnis. Wir wollen noch mal still werden. Ja, Herr, und nun zeige du dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du allein wirst Recht behalten, mach uns still und rede du. Amen. Diese Geschichte ist ja rein äußerlich sehr schnell erzählt. Nicht, man pilgert wie jedes Jahr, pilgert man nach Jerusalem zum Passafest. Wir sehen an diesem Tage, sehen wir den 12-jährigen Jesus. Und wenn da von 12 Jahren die Rede ist, nicht, dann ist das Stichwort, was über unserem Kopf schwebt, das ist Religionsmündigkeit, das ist Selbstständigkeit, das ist Eigenverantwortung. Und man kann sich auch weiterhin vorstellen, dass Jerusalem in solchen Festtagen überfüllt war und sicherlich mehr Pilger in der Stadt waren, als Jerusalem Einwohner hatte. Also komplettes Chaos, komplettes Gedränge, und man kann da schon mal als Eltern den Überblick verlieren. Und so war es auch. Der 12-jährige Jesus ist irgendwie abhandengekommen. Und wie gesagt, dann nicht mal eben 5 Minuten Suche im Kaufhaus, wo ist unser Junge, sondern man mag es ja kaum hier lesen, nicht nach einer Tagesreise und nach 3 Tagen unermüdlicher Suche in Jerusalem finden sie also ihren 12-Jährigen da wieder und an einem Ort, wo sie sicherlich nicht gedacht hätten, dass er dort also zu finden ist. Das wäre für uns heute sicherlich eine absolute Weltuntergang zwischen Kriminalpolizei und Jugendamt, wenn wir unser Kind seit 3 Tagen da schon vermissen würden. Und dann kommt es ja zu dieser ganz besonderen Begegnung zwischen Maria, Josef und dem 12-jährigen Jesus mit der entsprechenden Reaktion der Mutter. nicht, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. So eine typische Antwort, ja, oder so eine typische Mischung aus Ärger und Dankbarkeit. Und dann kommt danach, liebe Geschwister, kommt der erste Satz von Jesus. Kommt der erste Satz von Jesus. Kein Kindergeplapper, sondern der erste klare Satz von Jesus Christus, von dem religionsmündigen, ja, aus dem Denken der Bibel erwachsenen Jesus. Warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Ja, was ist das für ein Satz? Wir werden nachher noch ein bisschen darauf eingehen. Und Jesus, heißt es dann weiter, ging mit seinen Eltern hinab nach Nazareth und war ihnen untertan. Ja, so schnell ist im Grunde genommen diese Geschichte erzählt. Und jetzt ist es ja mal interessant, in welche Richtungen so die Gedanken mancher Auslegungen zu diesem Text gehen. Das ist ganz interessant. Da gibt es also eine Gruppe, die sagen, also das ist alles christliche Legendenbildung. Das kennen wir doch, dass sich um solche Persönlichkeiten immer wieder solche Legenden ranken. Dann die Nächsten sehen in dem zwölfjährigen Jesus, wie er da mit der geistigen Prominenz zusammensitzt und da Lehrgespräche führt, sehen in diesem zwölfjährigen Jesus das Genie oder das Wunderkind oder das ganz Besondere, das Übernormale. Aber auch das hat alles Lukas überhaupt nicht im Sinn. Und dann kommen wiederum andere, die sehen die Geschichte als eine Geschichte eines Jungen, der vollkommen unverantwortlich handelt, der gar nicht weiß, was er da seinen Eltern antut, in welche Nöte und Schwierigkeiten er sie da bringt. Und dann gibt es noch eine andere Gruppe, die sagen dann, auch hier haben wir ja ein wunderbares Beispiel für pädagogische Maßnahmen. Gut, dieser Zwölfjährige war am Anfang, war er ungehorsam, aber danach war er doch seinen Eltern untertan. Und wir können wunderschöne, ja, pädagogische Prinzipien da ableiten. Aber auch diese Intention hatte Lukas nicht, da irgendwelchen christlichen Pädagogen da was an die Hand zu geben. Liebe Geschwister, egal in welche Richtungen die menschlichen Gedanken da gehen, man hat die Geschichte total falsch verstanden dann. Man hat sie dann total falsch verstanden. Lukas hat da etwas vollkommen anderes im Kopfe. Und zwar, er möchte gerne, dass wir in seinem Evangelium einen ganz kleinen Blick riskieren dürfen zwischen der Geburt Jesu und seinem öffentlichen Auftreten, seinem öffentlichen Wirken da mit 30 Jahren. Dass wir wirklich schon mit diesem Blick das Grundsätzliche, die Grundlinien, das Eigentliche, das Wesentliche an Jesus Christus erkennen. Ja, dass wir mit diesem Blick schon begreifen, wer das eigentlich ist, der das sagen kann mit 12 Jahren. Ja, selbstverständlich bin ich doch in dem, ja, was meines Vaters ist. Und es ist ja interessant, die ersten Worte, die sein Vater, die der lebendige Gott zu Jesus Christus sagte, das waren die Worte, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Nicht Lukas 3, der Vers 22. Und damit haben wir sozusagen die Klammer, nicht in diesem Lukas-Evangelium, zwischen dem zwölfjährigen Jesus und seinem öffentlichen Auftreten da mit 30 Jahren. Und wenn wir jetzt diesen Text, liebe Geschwister, wenn wir diesen Text jetzt wirklich auf uns wirken lassen, dann stellen wir fest, ja, im Innersten geht es um Jesus und seinen Vater im Himmel. Geht um Jesus und seinen Vater im Himmel. Wir haben einen wunderbaren Vater im Himmel, an einem wunderbaren Ort, mit einem wunderbaren Thema. Und so wollen wir mal diese Geschichte vom zwölfjährigen Jesus angehen. Zunächst mal, ist die Rede wirklich hier von dem Vater im Himmel? Eigentlich zieht sich das durch alle drei Punkte durch. Aber gehen wir mal ganz systematisch vor. Zunächst mal ist es ja so, die Maria, die funktioniert wie jede echte Mutter in jeder Kultur, in solchen Situationen eben halt reagiert, funktioniert. Wo ist mein Kind? Nicht, das Radar wird ausgefahren. Und dann wird nach 3 Tagen unermüdlicher Suche, finden sie ihn eben da an einem Ort, wo sie nie gedacht hätten, ihn dort eben zu finden. Und dann natürlich die Reaktion, wir haben es vorhin schon gehört, nicht, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Das ist ja interessant, wie die Maria das sagt. Ja? Siehe, dein Vater. Ja? Dein Vater. Dass man die Maria am liebsten fragen möchte, liebe Maria, hast du vergessen, was damals vor 12 Jahren in deinem Hause mit dem Engel Gabriel und danach in Bethlehem und Ägypten geschehen ist? Das kannst du doch nicht einfach so sagen, dein Vater, und das ganz uneingeschränkt auf deinen Mann zu beziehen, auf Josef zu beziehen eben. Das kannst du doch nicht machen. Und das ist etwas, nicht, was bis heute die Bibelkritiker wirklich irritiert hat. Und dass Jesus Christus das als 12-Jähriger eben richtig sah, richtig wusste. Sonst hätte er das ja nicht gesagt. Ich muss sein in dem, was meines Vaters ist. Nicht? Und jetzt meldet sich die ganze theologische Abteilung und will versuchen, uns zu erklären, dass ein 12-Jähriger mit oder ohne Geist das gar nicht leisten konnte. Dass er solch einen Gedanken gar nicht denken konnte. Und dass man eben begreifen müsse, dass das nachträglich in das Leben von Jesus Christus hineingedeutet wurde. So versucht man uns das zu erklären. Aber liebe Geschwister, vergessen wir das alles. Nehmen wir diesen Text, so wie er da steht, ernst. Er gibt uns keine Erklärung, aber er macht eben dieses Wunder deutlich. Nicht auch der 12-jährige Jesus auf der einen Seite ganz Mensch, auf der anderen Seite eben ganz Gott. Einerseits lebte Jesus Christus ganz normal in seinem Elternhaus in Nazareth und gleichzeitig nicht konnte er mit aller Klarheit sagen, ja, ich muss doch da sein, wo mein Vater, Klammer auf, im Himmel, Klammer zu, ist. Ich muss doch da sein. Und wir können ihm Jesus Christus nicht, sag ich mal so, in unser kleines innerweltliches System oder Format da hineinpressen. Jesus Christus auf der einen Seite wirklich ganz klar Mensch und plötzlich kann er auch über den See gehen, plötzlich werden 5000 Leute satt, plötzlich stehen Tote auf und plötzlich sitzt er wie hier, sitzt er mit der geistigen Prominenz zusammen und führt mit ihnen also lehrreiche Gespräche. Und das ist, liebe Geschwister, das ist, was uns der Lukas gleich am Anfang wirklich vor Augen halten will. Nicht, dass Jesus eben auch bereits als 12-Jähriger, im Grunde genommen ja von Anfang an, aber hier will er uns das wirklich klar machen, auch als 12-Jähriger ganz klar, auf der einen Seite ganz Mensch und auf der anderen Seite eben auch ganz Gott. Wie er uns jetzt auch klar machen will, dass Jesus von Gott als seinem Vater redet. Nun weiß man vom Alten Testament her, dass das Volk Israel Gott auch als seinen Vater anredet. Leider habe ich jetzt nicht die Bibelstelle parat. Aber wir haben weiterhin auch Belege, dass auch Einzelpersonen Gott als Vater angeredet haben. Aber man muss schon sagen, das, was Jesus hier als 12-Jähriger macht, ja, ich sag's mal so, es fällt schon ein wenig aus dem Rahmen. Aber darf uns trotzdem nicht überraschen, dass er von Gott als seinem Vater redet, denn wir wissen ja, das geht ja so weiter. Denn er wird das als 30-Jähriger, also zu Beginn seines öffentlichen Wirkens, wird er das ja zum Thema haben. Ich komme von Gott, ich rede von Gott und ich bringe euch Gott, meinen Vater. Und so geht es ja doch weiter, liebe Geschwister. Dann in der Bergpredigt, nicht? Da redet er von der Liebe, da redet er von der Weisheit und von all dem, was damit zusammenhängt, von seinem Vater. Das ist letztendlich das Kernthema von Jesus Christus, dass er an anderer Stelle sagt, wer mich sieht, der erlebt, der hört den Vater. Das ist sein Thema. Und wir wissen, wie es weitergeht. Nicht eines Tages fragen ihn die Jünger, wie sollen wir beten? Und dann sagt Jesus Christus zu ihnen und damit auch zu uns, macht es so, unser Vater im Himmel, so wie wir das hier auch praktizieren in der Gebetsgemeinschaft. Unser Vater im Himmel. Und liebe Geschwister, wir beten das ja sicherlich des Öfteren in der Woche. Nicht? Aber was ist das letztendlich auch für ein Geschenk, liebe Geschwister, dass wir den allmächtigen Gott, nicht dem alle Himmel dienen, nicht und vor dem nichts geschehen kann, was er also nicht wüsste, nicht, dass wir ihn als Vater, als unseren Vater, als deinen Vater, als meinen Vater wirklich ansprechen dürfen. Nur mal die eine oder andere Bibelstelle, die wir alle kennen, Römer 8, Vers 15. Und ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, durch welchen wir rufen, aber lieber Vater. Ähnlich in Galater 4, Vers 6. Weil ihr denn Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in eure Herzen, der ruft, aber lieber Vater. Ja, und dann kennen wir die Begebenheit Jesu Christi nach seiner Auferstehung mit Maria Magdalena. Und da sagt er ja zu ihr einen wunderschönen Satz, der im Grunde genommen eigentlich bis heute unsere Herzen berührt. Nicht in Johannes 20, Vers 17. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater. Ich gehe zu meinem Gott und zu eurem Gott. Liebe Geschwister, das ist es. Mehr brauchen wir nicht als immer wieder diesen Blick auf unseren Herrn Jesus Christus, dessen Vater der lebendige Gott ist. Und in Jesus Christus haben wir den Vater wirklich gefunden. Und dann ist es so, dass du jetzt nicht nur ihn anbetest als den Allmächtigen, als den Allwissenden, als den allgegenwärtigen Herrn, sondern ja, du stehst vor ihm und dankst ihm von ganzem Herzen, nicht, dass er sich in seiner Vaterschaft um dich kümmert, nicht, dass er seinen Sohn geschickt hat, damit ich wieder zu ihm, zu dem Vater, zu dem lebendigen Gott in Beziehung kommen konnte. Nicht nur mal so prinzipiell, sage ich mal, dass ich ein halbwegs anständiges Leben führe, sondern in einem völlig neuen Status, liebe Geschwister. Ich glaube an Jesus Christus und habe in ihm, habe meinen Vater im Himmel gefunden. Wunderbar. Das ist das erste Bild, liebe Geschwister, was uns der zwölfjährige Jesus hier vor Augen stellt. Wenn ihr es mit mir zu tun habt, dann habt ihr es immer mit meinem Vater zu tun. Und ihr dürft wissen, mein Vater ist auch euer Vater. Ihr dürft weiterhin wissen, dass ich euch bei meinem Vater vertrete durch den Geist, der in euch wohnt, dass ihr sagen könnt, aber lieber Vater. Das ist es, das ist der erste wichtige Punkt, der uns wirklich hier aus dieser Geschichte des zwölfjährigen Jesus da wirklich entgegenleuchtet. Das zweite, liebe Geschwister, das ist jetzt dieser vermeintlich aus der Sicht von Maria und Josef eigenartige Ort, nicht, an dem sie da ihren zwölfjährigen Knaben dann nach unermüdlicher Suche, nach 3 Tagen Suche, da wirklich gefunden haben. Und sie nie gedacht haben, dass sie ihn dort finden würden. Aber Jesus sitzt da jetzt mit der geistigen Prominenz und hat da überhaupt keine Probleme. Hat da überhaupt keine Probleme mit und gibt ihnen im ersten Moment diese eigentümliche, aber ich denke mal doch im Nachhinein über alle Maßen glückliche Antwort. Ich sag's mal jetzt so mit meinen eigenen Worten. Warum habt ihr mich gesucht? Warum habt ihr mich gesucht? War doch eigentlich selbstverständlich, wo ich mich aufhalte. Geht doch gar nicht anders. Wo sollte ich denn sonst sein? Ich bin doch logischerweise in dem geistlichen Raum bzw. Umfeld, wo ich bei aller Sündhaftigkeit hier auf dieser Erde, tja, das Maximum an Gottesnähe haben kann, nämlich im Hause Gottes, hier wirklich in dem Tempel. Und jetzt schau in dein eigenes Leben hinein. Du bist irgendwann zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen und seitdem hast du doch auch ein neues geistliches Zuhause. Du brauchst natürlich jetzt kein Gebäude aufzusuchen, aber du hast ein neues geistliches Zuhause. Und damit stellt sich natürlich so die Frage für jeden Einzelnen, wo findet man dich denn normalerweise? In welchem geistlichen Raum findet man dich, wenn man sich auf die Suche nach dir macht? In welchen geistlichen Sphären bist du zu Hause? Bist du noch immer in diesen alten Sphären zu Hause, nicht in denen der Fürst dieser Welt mit seinem Zeitgeist regiert, wo er alles bestimmt und du da wie so ein Fisch herumschwimmst? Wo bist du zu Hause? Oder findet man dich an einem Ort, wo man dich gar nicht vermuten würde? In diesem völlig neuen geistlichen Zuhause, liebe Geschwister. Das ist ja immer wieder Das ist ja immer wieder so der Effekt, liebe Geschwister, wenn ein Mensch zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommt, dass etwas geschieht, was der Apostel Paulus mit der Metamorphose des Denkens beschreibt. Nicht? Der Mensch beginnt plötzlich ganz anders zu denken, zu reden und zu handeln. Und was ihm so bisher fremd, ungewöhnlich gewesen ist, das wird ihm plötzlich zu einem neuen Zuhause. Und das ist einmal sicherlich auch für denjenigen, der zum Glauben gekommen ist, eine Überraschung, aber doch viel mehr für diejenigen, die normalerweise mit ihm zusammenleben, dass sie sich plötzlich fragen, warum denkt, warum redet, warum handelt der plötzlich so anders? Und du sagst natürlich mit einer Selbstverständlichkeit und mit einer Freude nach einigen Jahren Gefolgschaft mit dem Herrn Jesus Christus, ja, wo soll ich denn sonst sein? Ist doch ganz klar, ich bin doch da, wo mein Vater ist, wo mein geistliches Zuhause ist. Und hoffentlich sucht und findet man mich auch da. Im Grunde genommen ist das ja eigentlich eine wunderschöne Beschreibung, ja auch für Heiligung. Heiligung bedeutet ja nicht, dass ich jetzt nur noch zweimal statt fünfmal in der Woche lüge oder dass ich mich nur noch fünfmal statt zehnmal in der Woche aufrege. Ich meine, ist ja auch schon was, aber das hat mit Heiligung, das ist nicht der Kern der Heiligung, sondern es geht darum, in welchen Gedankenwelten bin ich wirklich zu Hause? Welche Systeme, welche Mächte bestimmen mich letztendlich? Bist du da zu Hause, wo dein Vater gerade denkt, wo er bestimmt? Bist du da zu Hause? Ja, also eigentlich eine wunderschöne Beschreibung wirklich für Heiligung der Jesus-Leute und dass uns das wirklich zur Selbstverständlichkeit. Nicht, und dass ich auch ein, sag ich mal so, dass ich auch ein Gespür davon bekomme. Das heißt, wenn ich plötzlich merke, dass ich mich nicht mehr in diesem geistlichen Zuhause meines Vaters aufhalte, dass ich dann plötzlich sage, irgendetwas stimmt doch mit mir nicht. Hier bin ich doch falsch. Hier gehöre ich doch einfach nicht hin. Hier denkt man nicht, wie der Vater denkt. Hier lebt man doch nicht, wie eigentlich mein Vater lebt. Dass ich wirklich auch dieses Gespür dafür bekomme und dass es dann wirklich zu diesem wunderschönen Wechsel kommt, liebe Geschwister. Nicht das früher Gewohnte, das wird mir jetzt fremd und das früher Fremde wird mir jetzt wirklich zur Gewohnheit, wird jetzt wirklich zu meinem geistlichen Zuhause, da wo mein Vater denkt, da wo er bestimmt, liebe Geschwister. Das ist das Zweite, nicht, dass wir nicht nur einen wunderbaren Vater im Himmel haben, an einem wunderbaren Ort, nicht unser neues geistliches Zuhause. Und jetzt noch das Letzte, dass wir haben auch ein wunderbares Thema. Und dieses wunderbare Thema, liebe Geschwister, das wird hier durch ein kleines Wörtchen charakterisiert. Und zwar durch dieses Wörtchen muss. Das sagte Jesus. Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? In diesem Wörtchen muss soll das auch zu meinem Thema werden. Und manche Christen werden ja etwas nervös, wenn sie dieses Wörtchen muss hören. Gut, es mag etwas eckig, etwas kantig klingen. Aber liebe Geschwister, es hat nichts mit Zwang und es hat nichts mit Druck zu tun und da wird auch nicht jemand manipuliert und da wird nicht jemand entsprechend beeinflusst, sondern aus der Sicht der Bibel ist das Wörtchen muss etwas ganz Klares, Eindeutiges. Denn das, was muss, liebe Geschwister, ist vom lebendigen Gott festgesetzt, ist vom lebendigen Gott also wirklich bestimmt. Das heißt, dieses Muss ist nicht optional. Das ist nicht in einer Liste aufgeführt oder in einem Katalog, aus dem ich einfach so frei wählen kann. Nein, es ist von Gott festgesetzt, es ist von Gott bestimmt. Und dieses Wörtchen muss, hat es natürlich in Bezug auf Jesus Christus in der Tat in sich, liebe Geschwister. Wir wissen, er konnte hinterher diesen Satz sagen, das ist meine Speise, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Ja, das ist meine Speise, dass ich den Willen tue dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Und wir wissen, hinter dem Lukas-Evangelium steht kein anderer als der Apostel Paulus. Nicht? Und der im Epheserbrief geschrieben hat, nicht, dass der Vater im Sohn im Geist den einen Plan sich eben vorgenommen hat, auf diese Welt zu kommen und dieses Werk wirklich zu vollbringen. Und deswegen für Jesus Christus gibt es ein Muss, gibt es für ihn ein Muss. Und deswegen ist Jesus Christus überhaupt hier auf diese Welt gekommen. Und so hat auch unser Leben wirklich unter diesem, ich sag's mal jetzt so, auch wenn es vielleicht ein bisschen gegensätzlich klingt, so hat auch in unserem Leben dieses wunderschöne Muss, ja, hat wirklich seinen Platz, sollte seinen Platz haben und wir sollten es lernen, dieses Muss positiv zu hören. Dass es wirklich zu unserem Thema wird. Und jetzt ist es ja so, jetzt muss das Thema ja auch irgendwie mit Leben gefüllt werden, liebe Geschwister. Es muss sich ja jetzt auch irgendwie in der Praxis zeigen, dieses Muss. Und die erste Station der großartigen Erfüllung, liebe Geschwister, dieses Muss, war im Leben von Jesus, ja, seine Geburt oder war Bethlehem. Wenn man von Geburt spricht, dann denkt man zunächst mal im Normalfall immer etwas an was Wunderbares. Aber wenn wir hier an die Geburt Jesu Christi denken und wenn wir dann noch den Philipperbrief zu Rate ziehen, Philipper 2, dann wissen wir, was das wirklich bedeutete. Ich muss Bethlehem. Nicht, dass er die Herrlichkeit seines Vaters verlassen hat, dass er da wirklich sich entäußerte, dass er Knechtsgestalt annahmen, wie ein Mensch erfunden wurde, dass er hier auf diese Erde kam und lebte. Und jetzt sehen wir ihn als zwölfjährigen Jesus in diesem Muss. In diesem Muss. Aber das ist das eine, liebe Geschwister, das Ankommen in Bethlehem. Das andere ist jetzt kommen 18 Jahre unter diesem Muss. Jetzt kommen 18 Jahre von 12 Jahren angerechnet, 18 Jahre unter diesem Muss. Und du hörst 18 Jahre lang nichts. Und diese 18 Jahre unter dem Muss sind von einer einzigen Vokabel beschrieben, er war untertan oder er war gehorsam. Von dieser einen Vokabel beschrieben, untertan, gehorsam. Diese 18 Jahre lang unter diesem Muss, liebe Geschwister. Und dann heißt es ja weiter, Jesus ging mit seinen Eltern hinab nach Nazareth und war ihnen untertan. Bleiben wir mal ganz einen kurzen Moment bei diesem Satz stehen, Jesus ging mit seinen Eltern hinab nach Nazareth und war ihnen untertan. Aus dem Grunde mal stehen bleiben, weil dieser Satz schon andeutungsweise, ja im Grunde genommen eigentlich natürlich schon von der Geburt an, aber weil dieser Satz andeutungsweise schon den Weg hinab zum Kreuz auf Golgatha zeigt. Und teilen wir diesen Satz mal in zwei Halbsätze ein. Der erste Halbsatz, Jesu ging mit seinen Eltern hinab nach Nazareth. Und dieses hinab, liebe Geschwister, ist eben nicht nur geografisch zu sehen, sondern wir haben es auch geistlich zu sehen. Dieses hinab nach Nazareth gehen. Wir wissen ja, gerade hat er ja noch majestätisch da mit der geistigen Prominenz da im Tempel gesessen und seine Fragen gestellt und Antworten gegeben. Und jetzt heißt es, er ging hinab mit seinen Eltern nach Nazareth in Galiläa. Und Galiläa inklusive Nazareth war dermaßen verachtet, liebe Geschwister, dass der Prophet Jesaja von einem heidnischen Galiläa sprach. Und interessanterweise der Evangelist Matthäus, das in seinem Evangelium aufgenommen hat, man kann das also nachlesen in Matthäus 4, Vers 15, wo er auch von diesem heidnischen Galiläa spricht. Und wir wissen außerdem, dass über Nazareth der Satz kursierte, was kann schon Gutes aus Nazareth kommen? Und somit ist der Weg hinab nach Nazareth bereits schon ein großes Stück auf seinem Weg zum Kreuz, liebe Geschwister. Und dann kommt der zweite Halbsatz. Und er war ihnen untertan, war ihnen gehorsam. Da werden ja auch manche Christen gleich nervös, wenn sie schon diese Vokabel hören. Aber im Grunde genommen steht ja hier etwas ganz Großartiges, dass bereits der zwölfjährige Jesus fest entschlossen war, den Willen seines Vaters zu erfüllen. Seinen Eltern untertan zu sein, und dazu gehörte sicherlich auch seine Eltern ehren und achten und noch vieles andere mehr. Es entsprach also wirklich, wirklich dem Willen seines Vaters. Ja, und dann hörst du 18 Jahre lang nichts, gar nichts. Und das musst du natürlich erstmal so zur Kenntnis nehmen. Wenn du das Wörtchen muss hörst, dann denkst du immer, da muss was Dramatisches passieren, da muss was Aufregendes passieren. Nein, 18 Jahre lang, zumindest die Bibel berichtet uns ja nichts. 18 Jahre lang nichts Dramatisches, nichts Aufregendes. Und liebe Geschwister, er war einfach seinen Eltern, war er untertan. Er lebte einfach in dieser Setzung seines Vaters im Himmel. Und das entsprach genau dem Willen seines Vaters. In dieser ganzen Undramatik, in dieser ganzen Unaufgeregtheit. Wir sind ja immer so, wir ticken ja immer so ein bisschen anders. Wir möchten dann was Dramatisches hören, wir möchten so geistliche Durchbrüche hören. Ja, schau in dein eigenes Leben. Schau in dein eigenes Leben hinein, da wirst du feststellen, dass viele Passagen unseres lebendigen Gottes einfach unter seiner Setzung stehen. Nichts Aufregendes, nichts Dramatisches. Du musst nicht jeden Tag fragen, sondern du weißt, was deine Spur ist, was dein Weg ist. Liebe Geschwister, ich bin immer so ein bisschen ambivalent aufgestellt, wenn ich Biografien lese. Ich lese sie sehr gerne, das muss ich sagen. Ja, ja, das tue ich. Aber ich bin immer so ein bisschen ambivalent aufgestellt. Selten findet man wirklich schlichte, einfache Biografien. Meistens muss ja immer etwas Dramatisches geschehen, etwas Aufregendes geschehen, mindestens einmal vom Tode errettet, mindestens zig Wunder müssen geschehen. Ja, wer will auch sonst die Biografien verlegen? Dein Leben, mein Leben? Nicht? Und wenn du das jetzt wirklich gezeigt bekommst, ja, was ist dann mit deinem Leben? Sagst du dann, im Bild gesprochen, 18 Jahre lang nichts? Nein, nein, liebe Geschwister, nicht nichts. 18 Jahre lang im Bild gesprochen, das Richtige tun. Das ist es doch, was ich von Jesus Christus hier, von dem 12-jährigen Jesus Christus auch lernen möchte, in Anführungsstrichen 18 Jahre lang wirklich das Richtige zu tun. 18 Jahre lang im Bild gesprochen unter der Setzung des lebendigen Gottes zu leben, ihm wirklich zu dienen, ihm wirklich untertan zu sein, ihm wirklich zu gehorchen. Und 18 Jahre lang war Jesus seinen Eltern untertan. 18 Jahre lang unter diesem Nazareth-Sätzchen gelebt. Ich muss, deswegen Bethlehem. Ich muss, deswegen Nazareth. Ich muss, und deswegen diese entscheidende Etappe, der Weg zum Kreuz. Und wenn man das mal so betrachtet, liebe Geschwister, da war das ganze Leben von Jesus Christus ein ständiges Herabsteigen, ein ständiges Hinabgehen oder Herabgehen bis zum Kreuz. Wie ist er hinabgestiegen? Nicht als er sich zu den Zöllnern und Sündern wandte, nicht dass die geistige Prominenz entrüstet waren, dass er sich mit ihnen zusammensetzt, dass er mit ihnen isst, dass er mit ihnen redet, nicht und dass sogar Menschen zum Glauben an ihn gekommen sind. Nicht und er stieg ja noch weiter herab, ich sag's mal so, als er jetzt diesen Sklavendienst leistete an seinen Jüngern und ihnen die Füße wusch. Und dann ist er wirklich das ganz herabgestiegen, nicht als er zwischen zwei Verbrechern hingerichtet wurde. Und liebe Geschwister, wenn ihr einmal die Evangelium wirklich seinen Gehorsam betreffend wirklich einmal lesen, nicht, dann müssen sie doch sagen, wie gehorsam, wie untertan Jesus Christus wirklich war. Er war gehorsam in der Versuchungsgeschichte, als man ihm die herrlichsten Angebote gemacht hat. Nicht, er war gehorsam im Garten Gethsemane, als er sagte, Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und er war gehorsam am Kreuz. Nicht, und wir als Menschen, ich sag's mal so, wir als Menschen, nicht, wir hätten, wenn wir diese Qualen gesehen hätten, wir hätten am liebsten dazwischen geschlagen. Aber er konnte sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Bis zum letzten Atemzug war unser Herr Jesus Christus wirklich gehorsam. Dass er selbst seinen Feinden die Frage stellen konnte, wer kann mich irgendeiner Sünde bezichtigen? Und keiner konnte es. Keiner konnte es. Und deswegen kann er nur so auftreten, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Und deswegen war er würdig und geschickt, wirklich dieses Versöhnungsopfer zu bringen, diesen ganzen Erlösungsweg mit all dem, was da zusammenhängt, mit all den Qualen und Schmerzen. Und liebe Schwester, wir können uns ja überhaupt keine Vorstellung machen, was in diesen 3 Stunden am Kreuz, in dieser totalen Verlassenheit, als der gesamte Zorn des lebendigen Gottes auf ihn geworfen wird, das können wir ja gar nicht ermessen. Können wir ja gar nicht ermessen, liebe Geschwister. Ja, und dann ist natürlich jetzt die Frage, wie steht es mit unserem Untertan oder wie steht es mit unserem Gehorsam gegenüber dem lebendigen Gott? Sagen wir es mal so, liebe Geschwister. Auch wenn wir den besten Willen haben, wir bleiben ihm am Ende des Tages immer was schuldig, eine Menge schuldig. Und das häuft sich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, Jahr zu Jahr häuft sich das. Wir müssen begreifen, Römer 3, Vers 23, wir sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Wer kann uns da helfen? Nur einer kann es, liebe Geschwister, unser Herr und Heiland Jesus Christus, den wir bereits als 12-Jährigen gehorsam sehen. Schon als 12-Jährigen. Natürlich auch in der Zeit, sag ich mal, von 0 bis 12, aber darüber wird uns ja jetzt auch nichts geschildert. Ja, so ist das mit unserem Herrn Jesus Christus. Und deswegen steht fortan, und wir sehen es bereits bei den 12-Jährigen, Jesus steht fortan über jedem Leben, das zum Vater im Himmel gehört, steht über jedem Leben, liebe Geschwister, das im geistlichen Raum des Vaters ja gelebt wird, dieses Thema. Ich muss auch für uns, liebe Geschwister, weil der Vater im Himmel es so will. Gut, manchmal etwas spektakulär, aber manchmal eben auch vollkommen undramatisch, vollkommen unaufgeregt. Da gibt's nichts Wichtiges in unserem Leben, sag ich mal, zu berichtigen, außer über die gewöhnlichen Rahmenbedingungen oder über die gewöhnlichen Alltäglichkeiten. Aber ich gehe, im Bild gesprochen, 18 Jahre lang gehe ich in Gehorsam den Weg, weil es mein Vater im Himmel so will. Den gehe ich. Ich habe mich gefragt, wie mag wohl ein Theophilus, habe mich gefragt, wie mag wohl ein Theophilus, wie mag der wohl, das war ja der erste Leser da, das Lukas-Evangelium, wie mag der das wohl gelesen, gehört und gedacht haben? Nicht? Aber wir erfahren ja nichts darüber. Aber wir wissen, jetzt wird seit 2000 Jahren, liebe Geschwister, seit 2000 Jahren wird jetzt dieses kleine Textstück, diese Begebenheit des 12-jährigen Jesus wirkt jetzt wirklich in die Gemeinde und damit in das Leben jedes Einzelnen hier hinein. Und du stehst jetzt an einem ganz normalen, so durchschnittlichen Sonntag wie an diesem Tage, stehst du jetzt wirklich da und sagst, danke Herr, für dieses kleine Zeitfenster, das du uns wirklich gegeben hast, dass du mir gezeigt hast, dass ich in deinem Sohn Jesus Christus dich wirklich gefunden habe. Und ich bete dich darüber an und kann jetzt getrost in meinem Leben weitergehen, brauche nicht ängstlich reinzuschauen, wenn ich Tag für Tag so in diese Alltäglichkeiten hineingeschubst, hineingestoßen werde, liebe Geschwister, sondern ich weiß, dass du, mein Vater im Himmel, dass du immer und überall mit mir gehst. Da kann ich im Krankenhaus liegen und auf die nächste OP warten, liebe Geschwister. Da kann ich so in meinen familiären Mandaten leben und mir überlegen, ob ich immer richtig mit meinen Kindern und mit meiner Frau umgegangen bin. Nicht? Da kann ich in meinem Beruf stehen und mich fragen, wie lange muss ich noch diesen ungerechten Arbeitgeber aushalten. Nicht? Oder ich kann da selbst meine inneren Kämpfe haben. Aber ich weiß, es gilt immer, du bist wirklich mein Vater, von dem ich geliebt bin. Ich denke mir, das gilt ja auch für uns, nicht, was Jesus Christus zu dem Jünger Johannes gesagt hat, der Jünger, den Jesus Christus lieb hat. Und das gilt auch für dich und das gilt auch für mich. Und das darf ich wissen. Und so darf ich fröhlich und mutig meine Spur weiterziehen, weil ich weiß, der lebendige Gott im Himmel geht mit mir. Und selbstverständlich, liebe Geschwister, werde ich dort zu finden sein, wo im Sinne meines Vaters im Himmel gedacht, geglaubt, gelebt und gehandelt wird. Selbstverständlich. Und dass ich ein Gespür wirklich dafür entwickle, dass ich sagen kann, dass dieses oder jenes nicht im geistlichen Raum meines Vaters ist, wo ich eigentlich sein muss. Und selbstverständlich höre ich auch dieses Muss und möchte das von Jesus Christus wirklich lernen, auch von dem 12-jährigen Jesus Christus lernen. Nicht, dass er seinem Vater wirklich untertan gewesen ist, dass er seinem Vater wirklich gehorsam gewesen ist, dass das auch mein großes Thema in meinem Leben ist. Liebe Geschwister, Amen. Ich darf euch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, Herr Jesus Christus, was sind wir froh und dankbar, dass du auf diese Erde gekommen bist. Und wir danken dir, dass wir in dir ganz klar den Vater wirklich sehen dürfen. Und da möchten wir dich so herzlich bitten, dass wir den wunderschönen Heilungs- und Umgestaltungsprozess erleben, dass das Ungewohnte gewohnt wird und das Gewohnte ungewohnt. Schaffe du das aber bitte in uns, denn ohne dich können wir nichts tun. Und wir bitten dich so von Herzen, dass wir dieses kleine Muss mit einem Wohlklang, mit einer Klarheit hören, diesen Weg des Gehorsams, dein Thema, dass es auch zu unserem Thema wird. Und so wollen wir mit dir und deinem Vater verbunden sein. Amen.